Input Podcast, powered by Landau Media.
Corporate Publishing ist ein weites Feld, würde der alte Briest sagen. Und genau um das Ausleuchten dieses weiten Feldes wollen wir uns hier im Medienrot-Podcast hin und wieder kümmern. Deshalb traf ich für diese Ausgabe die Chefredakteurin des Splash-Magazins. Miriam Davutwandi ist nach eigenen Angaben in einem Kaff aufgewachsen. Das führte offenbar zu massivem Medienkonsum und infizierte Davutwandi mit dem Hip-Hop-Virus. Seit einem Jahr ist sie die Chefredakteurin des Splashmax, dem Online-Magazin des gleichnamigen Festivals, das jährlich über 20.000 Hip-Hop-Fans besuchen. Mit Miriam Davutwandi sprach ich darüber, wie man für ein Hip-Hop-Festival ein eigenes Magazin produziert, welche Inhalte die Zielgruppe ansprechen und wie man in Zeiten von reichweitenstarken Instagram-Stories und YouTube-Kanälen der Stars trotzdem für das Publikum relevant bleibt. Hören Sie ein Interview, in dem Fachbegriffe wie Jizzes, Sammy Deluxe, Treadman und 187 Straßenbande fallen. Die Erklärungen dazu finden Sie in Form von passenden Links im Text zur Podcast-Folge.
Also das Splash Festival gibt es jetzt ja schon über 20 Jahre und das Splash Mag gibt es jetzt schon 10. Und das wurde damals eigentlich aus zwei Gründen ins Leben gerufen. Zum einen, weil man einfach die Fans das ganze Jahr irgendwie mit Informationen versorgen wollte. Sonst ist es ja immer so, es bündelt sich die zwei Wochen um das Festival herum und sonst vergisst man das. Und ich glaube, das ist auch dienstleistungsmäßig einfach nett, irgendwie informiert zu bleiben. Was machen die Künstler das Jahr? Worauf kann man sich freuen überhaupt beim Festival? Und aber dann zum einen auch, weil es das so nicht gab, so ein Medium wie das Splash Mag. Also der Julian Gupta, der jetzt mittlerweile im Splash Booking ist, der hat das damals gegründet, weil er einfach der Meinung war, dass es kein Magazin gibt, was richtig kritisch ist, was auch Musik jetzt abseits vom Mainstream behandelt, weil Hip-Hop ist ja schon länger jetzt auch Mainstream tatsächlich. Genau, also er wollte es eigentlich einfach besser machen.
Ich bin ja schon so alt, ich bin noch mit MySpace groß geworden und habe dort mitgekriegt, wie Künstler versucht haben, sozusagen ihren Weg direkt an den Medien vorbei zu den Leuten direkt zu kriegen. Wie wir wissen, ist MySpace so ein bisschen gescheitert an der Idee. Inzwischen ist es aber so, dass es gar nicht klassische Tools sind, die man erwartet hätte, dass Fans irgendwie gebunden werden wollen, wie ein CRM, also Customer Relationship Management oder sowas, sondern was mir als Hobby-Fan von verschiedenen Bands und vielleicht Künstlerinnen und Künstlern aufgefallen ist, das Hauptthema ist aktuell, ich würde sagen, Instagram und irgendwelche Stories. Einige sind im YouTube-Bereich, einige noch, die Älteren vielleicht bei Facebook. Wie schafft man es in Zeiten, wo der Content dort direkt entsteht? Also ich denke jetzt gerade an Materia, der mit Paul Ripke zusammen recht aufwendige Themen macht und ganz täglich die Fans mitnimmt, während er auf Tour ist. Wie kriegt man dann da selber noch Content zustande in diesem Umfeld?
Klar, es ist schwierig, aber zum einen auch gut, dass die Künstler ihre eigenen Plattformen nutzen. Aber ich glaube, das ersetzt es trotzdem nicht, dass es ein Medium gibt, das sich damit befasst. Zum einen ist es einfach eine riesige Masse an Informationen, die auf einen zuströmt. Gerade jeder Musikfan hört ja nicht nur einen Künstler, sondern meistens, wie viel kennt man denn da? So mindestens 20, 30. Und gerade solche Stories oder so, da hat man dann Hunderte am Tag und dadurch diesen riesen Wald an Input, der von allen Künstlern kommt, da durchzublicken, ich glaube, da ist es schon schlau, jemanden als Filter zu haben. Und das kann so ein Medium leisten auf jeden Fall. Nicht jedes Medium. Es gibt ja auch Medien, die haben so einen Anspruch an sich selbst, alles abzudecken, was ich persönlich für nicht so schlau halte, weil man dann einfach den ganzen Wald halt woanders hat. Genau, deswegen sind wir, glaube ich, auch einfach ein guter Filter so und sagen den Leuten, ja, okay, der hat zwar seine Stories und so, aber ach, heute müsst ihr mal nicht reingucken, so interessant waren die jetzt heute nicht. Erstens das und ich glaube, dass Medien auch einfach super wichtig sind nach wie vor, sei es jetzt in Musik oder Politik oder anderen Bereichen, einfach um Sachen richtig einzuordnen, um Sachen auch zu kritisieren. Teilweise auch aus natürlich schönen Gründen, wie zum Beispiel, oh, guck mal, da ist eine Referenz, die hätte ich jetzt selber so gar nicht entdeckt. Da braucht es schon ein bisschen Expertise. Und trotzdem, und es sind ja immer noch Künstler bereit, mit einem Medium zusammen auch Content zu kreieren, weil das ja schon nochmal was anderes ist. Wenn man alles selber macht, ist es ja an sich auch einfach, Werbung für sich selbst und man stellt sich selber ja keiner Kritik. Also ich habe noch nie einen Künstler gesehen, der sich jetzt selber in seiner Insta-Story oder so kritisiert. Und das kann halt schon ein Medium leisten und es zeigt dann auch bei einem Künstler, dass er willig ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
Aus meiner Perspektive ist das klassische Konzertpublikum zwischen gerade volljährig, weil sie es meistens sein müssen, um hinzudürfen, und dann vielleicht so Mitte, Ende 20. Ist das das Publikum und ist das auch das Publikum, was ihr online ansprechen könnt?
Ja, also tatsächlich ist unser Publikum auch so zwischen 18 und 25. Ich glaube, ein Ticken älter vielleicht als bei anderen Medien noch. Aber sonst ist es schon so das klassische Publikum, was bei uns, glaube ich, ziemlich besonders ist. Worauf ich auch ein bisschen stolz bin, ist, dass wir zumindest auf unserer Website so 50-50 weiblich-männlich sind. Ich glaube, das ist auch sehr selten im Hip-Hop.
Wir hatten es jetzt schon, alle anderen bespielen verschiedene Kanäle. In den Medienmarken oder im Bereich der Medienmarken stellt man auch immer mehr fest, dass sie immer breiter sich aufstellen, in soziale Medien reingehen, entweder zum Verlängern oder um dort Publikum einzusammeln. Müsst ihr das auch? Und welche müsst ihr aber bedienen? Ist da Facebook zum Beispiel überhaupt noch ein Thema?
Wir bedienen tatsächlich alles, was man so jetzt als relevant anerkennt, also Facebook, Twitter, Instagram, aber tatsächlich zu 90% als Verlängerung. Also das ist für uns mehr so eine Plattform, um überall Leute abzuholen, um es zu streuen. Weil es gibt ja immer Leute, die haben das eine und dafür das andere nicht. Aber tatsächlich ist es mehr Streuung, als dass wir jetzt Content nur für eine Plattform produzieren. Was jetzt immer häufiger aufkam, das haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gemacht, sind zum Beispiel Instagram, Story, Interviews. Aber ja, am Ende des Tages ist es nicht das Gleiche. Also in 15 Sekunden weiß ich nicht, wie tiefgründig man da über Sachen sprechen kann. Ja, also im Endeffekt ist es eine Verlängerung. Und was halt wichtig ist, ist für uns YouTube. Aber das ist ja nochmal eine eigene Content-Plattform als jetzt eine Verlängerung.
Da sind wir vielleicht gleich beim Thema. Wie produziert ihr Content und was muss man denn für YouTube im Hip-Hop-Segment produzieren? Und auch welche Längen sind da inzwischen ja okay?
Da bist du gerade bei einem wunden Punkt, weil da streiten wir schon seit Wochen. Weil viele sind der Meinung, je kürzer, desto besser und dass die Jugend heutzutage eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und so. Ich bin halt gar nicht der Meinung, weil ich selber, also ich bin jung und sehe mich auch als Zielgruppe in diesem Segment. Ich konsumiere das ja selber immer noch. Also ich bin einfach Fan von langen Interviews. Ich gucke die mir, auch wenn es manchmal nur im Hintergrund ist, eine Stunde lang auch gerne an. Deshalb so richtig die Lösung haben wir gerade selber noch nicht. Meistens dauert ein Interview bei uns so eine halbe Stunde und es gibt einfach feste Formate wie eben Interviews. Bei uns gibt es zum Beispiel das Punchline-Quiz. Ja, und das sind einfach feste Formate, die man im Endeffekt nur anpasst, wo das seit Jahren gleich läuft, wo man die Kameras ähnlich aufstellt, wo vorher die Vorbereitung ähnlich läuft. Das passt man einfach nur den Künstlern an.
Was mir persönlich aufgefallen ist, gerade zum Thema lange Produktion, also zum einen ihr beim Splashmag macht lange Produktion, wenn es um den Jahresrückblick geht. Und auf der anderen Seite ist mir sehr positiv im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres, ich bin gerade nicht ganz sicher, Sammy Deluxe, also einer der alten großen Hip-Hop, deutschen Hip-Hop-Künstler, hat quasi eine MTV-Show nachgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es über die erste Folge hinausgegangen ist, aber es hat zumindest nochmal gezeigt, dass man mit relativ günstigen Produktionsmethoden doch auch lange Contents produzieren kann. Wie produziert ihr denn so einen Jahresrückblick?
Wir haben hier ein paar Videoleute im Haus, die machen aber nicht nur für uns Sachen, auf die greifen wir immer mal wieder zu. Und im Endeffekt ist das tatsächlich gar nicht so schwer und ich glaube, wir machen uns das teilweise auch schwieriger, als wir es machen sollten. Die meisten Formate funktionieren auch einfach mit einer GoPro oder man stellt eine Kamera hin und redet dann einfach. Ich glaube auch, dass es den Leuten gar nicht so wichtig ist, dass es jetzt HD-Qualität hat, dass man den super schönen Hintergrund hat. Genau, also bei uns läuft es dann so, wir greifen uns die Videoleute, stellen ein, zwei Kameras hin, versuchen schon ästhetisch ein bisschen was Ansprechendes zu liefern, auch wenn ich, wie gesagt, glaube, dass es gar nicht so nötig ist. Und im Endeffekt bin ich dann diejenige, die dann sagt, wie das zusammengeschnippelt werden soll. Die Videoleute schneiden das und dann wird das alles kompakt rausgehauen.
Wenn ihr sagt, ihr macht überwiegend über die Webseite eigentlich eure Hauptsachen und der Social-Media-Content ist quasi eher hinführend, was funktioniert auf so einer Webseite heute, wenn die ganze Welt davon spricht, ihr müsst in den sozialen Medien sein?
Tatsächlich Inhalte und Meinungen. Also die Meinungsartikel, die längere Artikel, auch gerade kritische Sachen zu aktuellen Themen, zu irgendwelchen popkulturellen Phänomenen oder so, das ist eigentlich das, was immer noch am besten zieht. Also es sind nicht mal die News über jetzt den aktuellen Künstler, der gerade am meisten reist, die Klicks bringen und die Leser, sondern wirklich die kritischen Artikel.
Nun hat aus meiner Perspektive der Hip-Hop ein ganz eigenes stilistisches Tool für die Kommunikation von Künstlern oder zum Aufmerksammachen auf Künstler. Das ist der Diss-Track. Also da, wo ein Hip-Hopper den anderen sozusagen ja angreift, anfeindet, ein bisschen veräppelt. Was sind aber denn so die typischen Varianten, wie man versucht, im Hip-Hop PR zu machen und Kommunikation?
Ich glaube, Hip-Hop war schon immer Provokation und wird das wahrscheinlich auch immer bleiben. Und ich glaube, so wie ein Diss-Track ja auch eine Provokation gegenüber einer Person ist, läuft das auch weiterhin so. Also ich glaube, die 187 Straßenbande, die hat das ja perfektioniert. Es funktioniert aber ja auch einfach durch viel Provokation, sei es ein Streit mit der Polizei oder irgendwas anderes Öffentlichkeitswirksames. Ja, ich glaube, Provokation ist tatsächlich so der Schlüssel im Hip-Hop nach wie vor.
Es gibt ja auch noch den Job des Promoters. Also es gibt ja noch jemanden, der eigentlich dafür von Künstlern oder von Labels angestellt wird oder zumindest bezahlt wird, um Promo zu machen. Wie sieht das dann aus? Also wie kriegt man sozusagen in dem Wust von, man kann heute alle paar Minuten einen Track raushauen, wie kriegt man es dann überhaupt noch hin, bis zu dir zum Beispiel vorzudringen?
Ja, genau, da gibt es tatsächlich Promoter, die das machen. Ich glaube, in unserem Hip-Hop-Bereich auch relativ wenige, die man dann auch kennt. Das läuft dann ganz klassisch. Man kriegt einfach eine Anfrage per Mail von denen, hey, der bringt ein Album raus, wollt ihr was machen oder nicht? Und dann machen wir meistens was draus. Da gibt es ja, wie gesagt, dann wieder die festen Formate, wo man dann leicht was machen kann. Und da kommt es, glaube ich, dann auch auf den Promoter an, wo sich auch ein bisschen zeigt, wer steckt da jetzt wirklich was rein und wer arbeitet das ein bisschen ab. Was ich zum Beispiel dann auch mal für nicht so schlau halte, ist, wenn Promoter solche Promo-Tage einlegen, wo dann 10 Interviews an einem Tag abgefrühstückt werden mit dem gleichen Hintergrund, mit den meist gleichen Fragen. Das Einzige, was sich ändert, ist einfach das Gesicht des Interviewers. Und dann gibt's aber auch Promoter, die dann sich schon echt ins Zeug legen. Und das ist auch das, was ich auch für viel schlauer halte, wenn man lieber 1-2 kleine Sachen macht, beziehungsweise nicht kleine Sachen, sondern große Sachen macht und das auf den Künstler anpasst, dass es zu dem passt, dass es authentisch ist, dass der nicht nach dem 10. Interview tot in der Ecke liegt. Ich glaube, das ist dann auch wirklich gute Promo und da gibt es auch Promoter, die sowas auch machen.
Am Ende des Tages bespielt ihr eine Zielgruppe, die, wenn du sagst, dass ihr sogar 50-50 auf der Website Männlein Weiblein habt, die vor allen Dingen ja auch für junge Marken oder für Konsummarken total relevant sind. Wie schafft man es, dass die heute sinnvoll eingebunden werden, wenn man weiß, dass YouTube-Videos weggeklickt werden, wo zu viel Werbung vorher läuft, die Werbezeiten, glaube ich, immer kürzer werden müssen, weil also in den sozialen Medien die Aufmerksamkeitsspanne angeblich zu schnell weg ist? Wie produziert ihr mit Marken und gibt es da auch Grenzen, die ihr nicht überschreiten wollt oder könnt oder müsst?
Ich glaube, es muss einfach, so floskelhaft es auch klingt, das muss authentisch sein. Also gerade für uns ist es wichtig, dass es so eine Win-Win-Win-Win-Situation ist. Also klar, der Künstler soll natürlich was davon haben, dass er sich drauf einlässt. Wir wollen natürlich unseren guten Content produzieren, was ohne Geld nicht geht. Die Marke soll natürlich ihre Werbung kriegen, aber es ist schon am wichtigsten, dass der Leser das auch annimmt und dass der was davon hat. Es gibt einfach Dinge wie zum Beispiel, was wir auch nicht machen, ist Bannerschaltung durch zum Beispiel Google Ads oder so. Also Bannerschaltung, die man selber nicht so gut beeinflussen kann. Also ich wüsste nicht, warum ich Bundeswehrwerbung auf meiner Seite haben sollte, was das jetzt meinem 18-jährigen Leser bringt. Deswegen, ja, es muss einfach passen. Ja, ein ganz gutes Beispiel war bei uns G-Shock. Erstens ist es eine Marke, die jetzt nicht so super abwegig ist. Also ich würde jetzt nicht mit einem Limo-Hersteller, wobei sogar, ja, man kriegt überall mittlerweile irgendwie einen Hip-Hop-Bezug her. Aber zum Beispiel G-Shock hatten wir eine gute Kooperation, die Sinn macht, weil das eine Marke ist, die dem Hip-Hop nie ganz fern war. Auch früher mit den Baby-G's und so. Also das hat schon einen Bezug. Und da ist einfach was Gutes bei rumgekommen. Wir haben zum Beispiel ein Studio auf dem Splash selber mit denen zusammengebaut. Und da hat ja wirklich jeder davon profitiert. Da sind Sachen entstanden wie Haftbefehle und Gucci Mane sind in einem Studio und machen zusammen einen Song. Oder Jizzes und Trettmann haben knöcheltief dort aufgenommen, zumindest stellenweise. Also da ist ja wirklich was Gutes entstanden, wo dann auch der Hörer sich natürlich freut und wo wir natürlich über was Gutes berichten können. Und also das, da hat jeder davon profitiert. Das ist sowas, wo ich sage, ja, das macht Sinn. Da ist das Geld auf allen Seiten gut investiert.
Um nochmal ein bisschen wieder zurückzukommen, das Splash Mac ist Teil der Splash Entertainment AG, also quasi sozusagen auf der einen Seite das Corporate Publishing Produkt für das Splash Festival. Und wie verzahnt ihr jetzt sozusagen die Aktivitäten, die dort laufen, mit euren Aktivitäten?
Eigentlich sind wir ein autonomes Magazin. Wir haben halt den Namen. Klar, es fing mal sehr verzahnt an, aber mittlerweile geht das immer weiter auseinander. Das Einzige, was wir tatsächlich machen, was Splash-Bezug hat, ist, dass wir vor Ort sehr viel drehen und sehr viel Interviews machen und sehr involviert sind, aber auch einfach, weil es für uns interessant ist und für unsere Leser. Und was wir eben machen müssen, sind Line-Up-Updates, aber die würden wir so oder so machen, weil ich meine, das Splash ist einfach das wichtigste Hip-Hop-Festival hier. Also man würde so oder so darüber berichten. Das machen ja auch andere Magazine, einfach weil es interessant ist und einen Informationswert hat. Deswegen müssen wir diese Updates machen, aber sonst sind wir gar nicht so verzahnt und sind wir eigentlich ein ganz normales, autonomes Medium.
Ich glaube, ich habe gestern mitbekommen, in Vorbereitung für das Interview heute, dass Roos, der selber aus meiner Perspektive eigentlich mal nur in Anführungsstrichen ein YouTube-Star im Bereich Hip-Hop war, inzwischen Musik mitmacht. Das heißt, das Thema Influencer, um es ganz blöd zu sagen, wird auch ein Thema, was dazu führt, dass Leute neben euch letztendlich auch Content produzieren und auch der Hip-Hop-Bereich mit rap.de und hip-hop.de auf jeden Fall schon mal noch zwei weitere große Magazine hat. Wie ist denn da die Abgrenzung?
Mittlerweile ist ja, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, sind die Künstler selbst sich ein Medium, sind Leute, Persönlichkeiten im Hip-Hop, die ein Medium sein können. Es gibt ja auch umgekehrt den Fall, dass Rapper zu Journalisten, was heißt Journalisten, zumindest zu Leuten auf der Gegenseite werden, die Fragen stellen. Da ist, glaube ich, Marvin Gaye mit seiner Hotbox ein ganz gutes Beispiel. Was, glaube ich, uns dann auch besonders macht, dass wir nach wie vor versuchen, ein kritisches Medium zu sein, mit vielen Meinungsinhalten und auch musikalisch mit einer, also es gibt keine ausgesprochene Linie, es hängt jetzt kein Regelwerk bei uns im Büro, so der darf und der nicht. Aber ich glaube, so über die Jahre entwickelt sich einfach so ein Gefühl dafür, was man bei uns erwartet. Und das ist einfach zum Beispiel immer, dass wir immer sehr schnell sind mit Musik und immer Sachen entdecken, noch vor allen anderen und sowas. Also ich glaube, so Schnelligkeit, ein bestimmter Geschmack und einfach so eine kritische Herangehensweise, das ist relativ rar und ich glaube, das ist so das, was uns ein bisschen abgrenzt.
Wir haben es jetzt mehrmals schon angesprochen, 50-50, Männlein, Weiblein ist schon was Besonderes, ohne persönlich werden zu wollen, aber eine Chefredakteurin eines Hip-Hop-Magazins, glaube ich, ist in Deutschland auch immer noch etwas ungewöhnlich. Und mich würde tatsächlich der Weg dahin interessieren. Also wie bist du sozusagen vielleicht ja erstmal zum Hip-Hop gekommen, aber gleichzeitig auch zu dem Beruf?
Es gibt übrigens noch eine, die Lupa von MC, die gibt es auch noch. Bei mir war das sehr klassisch und langweilig. Also ich habe schon immer super viel Musik gehört und schon immer super viel geschrieben, weil ich einfach in einem Kaff aufgewachsen bin, wo ich nichts zu tun hatte, außer den ganzen Tag Viva und MTV zu schauen und dann später im Internet mir bei anfangs tatsächlich noch LimeWire und BeerShare und wie das alles hieß, alles runterzuladen, was irgendwie Hip-Hop im Namen hatte. Also ich habe mich einfach gelangweilt so und bin dann in so ein Nerdtum reingerutscht. Und der Rest war dann auch super langweilig, klassisch. Ich habe halt wie die meisten Regionalzeitungspraktikum gemacht, habe dann tatsächlich auch Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und nebenbei immer irgendwas in Richtung Musikjournalismus gemacht. Das waren nicht unbedingt Sachen, die jetzt gepasst haben, zum Beispiel beim MDR. Es war jetzt nicht meine Musik, aber es war halt eine Kombination aus beidem, auch bei anderen Hip-Hop-Medien, auch bei Labels tatsächlich kurz mal reingeguckt. Und im Endeffekt war das dann letztes Jahr so. Also ich bin jetzt seit, ich glaube, gestern ein Jahr Chefredakteurin.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Noch keinen Kuchen bekommen, aber gut. das war dann so, dass die Stelle relativ spontan nicht mehr besetzt war. Und da ich schon früher für Splashmag geschrieben hatte und einfach wollte, dass das unbedingt schnell weitergeht, weil mir an dem Magazin immer viel lag, habe ich selber überlegt, wer könnte denn da in Frage kommen, weil ich steckte da selber noch mitten im Studium, habe auch noch in Leipzig gewohnt und war so, okay, wen könnte man fragen? Habe selber tagelang überlegt, bis dann mal alle meinten, also jeder, den ich gefragt hatte, meinte so, hey, mach du doch. Dann meinte ich so, nee, wie denn? Ich muss studieren, meine Eltern bringen mich um, wenn ich das jetzt nicht beende. Und dann dachte ich irgendwann kurz, okay, warum machst du es nicht echt? Und habe ganz klassisch eine Bewerbung dann rausgeschickt, wurde dann 2 Tage später eingeladen und dann auch direkt genommen. So, das war eigentlich der ziemlich spontane Weg.
Und zu diesem spontanen Weg, glaube ich, gehört aber noch was ganz schön Cooles. Also was ich zumindest, glaube ich, auf deinem Twitter-Profil gefunden habe, nämlich die Twitter-Bio. Ich mach Rap wieder weich. Was hat's damit auf sich? Also sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit zwischen Frau als Chefredakteurin eines Hip-Hop-Magazins und Jesus beziehungsweise Straßenbande 187, da kann ich es mir schnell vorstellen. Aber ist es denn auch so?
Ganz blöd gesagt, ist einfach ein lustiger Wortwitz erstmal das. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch sprengt den Rahmen, das Ganze zu erklären. Aber so ein bisschen zusammengefasst, was ich damit eigentlich sagen wollte. Es gibt so eine Theorie, von der ich sehr viel halte. Radical Softness heißt es. Die besagt eigentlich, dass Verletzlichkeit und Emotionen zeigen und sowas, dass es gerade in einer kapitalistischen Welt jetzt nicht gerade das ist, was das jetzt befürwortet, dass das eigentlich ziemlich radikal ist sogar. Vielleicht auch radikaler als immer tough und krass zu sein. Was natürlich Hip-Hop widerspricht, weil das ist ja auch einfach ein Wortwitz von dem Song Ich mach Rap wieder hart oder Rap wieder hart. Das ist ja ein Song von Flair, Farid Bang und Kollega. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen mein Lebensmotto, wenn man das jetzt so kitschig sagen will, dass ich einfach der Meinung bin, dass Nettigkeit und Freundlichkeit und sensibel sein und so einfach super wichtig ist, sei es jetzt auf Arbeit oder privat.
Ihr seid ein kleines Team, ihr seid digital unterwegs. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aber dann trotzdem aus? Also Stichwort ist natürlich gerade aktuell das Buzzword New Work, worunter man sich sehr viel vorstellen kann, aber die meisten eigentlich gar nichts. Also vielleicht mal einen Praxisbericht, wie entsteht ein Corporate Publishing Produkt im Hip-Hop-Segment?
Ja, also wir sind wirklich ein kleines Team. Wir sind eigentlich nur zu zweit, meine Kollegin Nina und ich. Und dann haben wir meistens noch einen Praktikanten, jetzt schon seit längerer Zeit auch. Und der Arbeitsalltag ist eigentlich so, dass Nina sich fast nur noch um Marketing-Sachen kümmert. Ich kümmere mich um alles Redaktionelle. Und wir sitzen hier in so einem Großraumbüro mit 1000 anderen Firmen. Teilweise weiß man, wer hier sitzt, teilweise auch nicht so wirklich. Und so großartig viel passiert da nicht. Wir haben halt einen Laptop, jeder hämmert da was rein, was irgendwie in seinen Aufgabenbereich reinpasst. Und am Ende kommt dann ein Text bei rum oder eine Kooperation. Also so spektakulär ist unser Arbeitsalltag nicht.
Ist es spannend, auf jeden Fall. Ich danke für den Einblick und wünsche noch einen schönen Tag.
Danke, danke fürs Gespräch.
Der Medienrot Podcast, powered by Landau Media.